Sehnsucht im Herzen Gottes, dich wirklich ganz zu haben, dich bei ihm zu haben und dir zu helfen, diese Mauern, diese Blockaden abzubauen, damit er dir dienen kann. Es reicht nicht aus, dass wir an ihn glauben. Wir sollen ihn erleben, wir sollen ihn genießen, wir sollen von ihm empfangen, wir sollen von ihm das bekommen, was wir so dringend brauchen zum Leben. So eine Sehnsucht. Ich möchte heute noch eine ganz wichtige Ergänzung und Vertiefung geben zu der Botschaft von gestern. Und für diejenigen, die nicht da waren, ich möchte euch sehr ermutigen, dass ihr beides zusammen im Doppelpack euch besorgt und anhört und wirklich studiert. Es geht um diese grundlegende Wahrheit, wie die Erlösung von dem Zwang, sündigen zu müssen, real wird in unserem Leben. Und wenn du darüber nachdenkst, dann verstehst du, das ist das Allererste, das ist der Anfang des Reiches Gottes. Eine Gemeinde kann niemals in ihre Berufung hineinkommen. Sie kann niemals bevollmächtigt werden, in den himmlischen Örtern zu handeln an den dämonischen Mächten der Finsternis, wenn nicht die Mehrheit der Gemeinde wirklich im Alltag im Sieg über Sünde lebt. Das ist der Beginn. Wenn das nicht da ist, kommen wir nicht weiter. Wir drehen uns im Kreis. Es gibt viele andere Gründe, warum es sich lohnt, das wirklich zu studieren und dann zu ergreifen. Ja, wenn wir ein Herz haben, das im Kompromiss lebt, wenn wir den Kompromiss tolerieren, wenn wir uns von den sündigen Quellen dieser Welt ernähren, dann ist eine schlimme Konsequenz, dass wir ein Herz haben, das Gott nicht wirklich vertrauen kann. Wir können ihm nicht vertrauen. Es ist völlig unmöglich, im Kompromiss zu leben, im Fleisch zu leben, in dem Tolerieren von Unreinheit und Bosheit zu leben und dann gleichzeitig ein Herz zu haben, das Gott vertrauen kann. Und das heißt, wenn die Krise kommt und früher oder später klopft sie an jedes Haus, Krankheit, Arbeitslosigkeit, familiäre Katastrophen, was auch immer, wenn die Krise kommt, können wir nicht vertrauen. Und wenn wir nicht vertrauen können, dann können die Hilfen Gottes nicht kommen. Sie können nicht kommen. Gott will segnen, aber er kann nicht, weil das Herz ihm nicht glaubt. So viele sehen diese grundlegende Wahrheit nicht und sie schreien mit Unglauben, sie schreien mit Anklage zu Gott, sie schreien mit Selbstmitleid zu Gott, er möge kommen und eingreifen. Er wird nicht eingreifen, weil er nicht eingreifen kann. Die einzige Art, die einzige Herzenshaltung, auf die Gott reagiert, ist ein Herz, das vertraut. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Unmöglich. Und er wird deine Gebete nicht antworten. Nicht, weil er dich nicht lieb hat, sondern weil er gesagt hat, das ist die einzige Sprache, die ich spreche, die Sprache des Glaubens. Und ich bewege mich auf der Ebene des Glaubens. Und da, wo Unglaube, Sorge, Angst, Zweifel, Bedrückung, Entmutigung, Anklage und Selbstmitleid ist, da kommt Gott nicht durch. Wenn wir das nur begreifen, dann sagen wir, ich muss glaubensfähig werden. Nicht nur für die Momente der Krisen, auch überhaupt, um in meine Berufung zu kommen, um das zu werden, was ich nach dem Plan Gottes sein soll. Die Effektivität, die Schlagkraft, die Fruchtbarkeit einer Gemeinde hängt ganz wesentlich davon ab, dass möglichst viele echte Schritte hineingehen in ihre Berufung. Und dann werden viele verschiedene Dienste einfach aus der Gemeinde heraus erstehen. Die Gemeinde ist ein Geburtsort von Diensten. Dienste an den Bedürftigen, Dienste meinetwegen in die Gefängnisse, zu den AIDS-Kranken, zu den alleinstehenden, alleinerziehenden Müttern, Dienste zu allen möglichen Arten von Menschen, die in Nöte sind. Aus der Gemeinde sollen Dienste hervorkommen. Das spielt sich nicht alles hier vorne ab, sondern spielt sich zwischen Montag und Samstag ab, im Alltag, da, wo Gott dich hingestellt hat. Aber wenn unser Herz nicht glauben kann, wir drehen uns im Kreis und unser Leben ist langweilig und wir sind angeödet. Und wenn wir dann etwas hören von Abenteuer und Gott und es ist Erfüllung und Gott, wir winken müde ab und wir sind resigniert. Ein Herz, das resigniert hat, ist ein Herz, das sich schon wirklich getrennt hat von Gott. Tu das nicht. Öffne dein Herz. Sag, ich will, ich muss, ich soll, ich kann und ich werde in diese Dimension hineinkommen, zu herrschen über das, was mich vorher beherrscht hat. Und wie gesagt, heute kommt eine ganz wichtige, wesentliche Ergänzung zu dem, was gestern schon gesagt wurde. Gestern habe ich gesprochen über diesen Sieg über Sünde, Sieg über Versuchungen. Wenn wir nicht lernen, Versuchungen als Versuchungen zu sehen, können wir niemals lernen, Sieg über Sünde zu haben. Und wenn wir das nicht haben, werden wir keinen veränderten Lebensstil haben und wir werden keinen veränderten Charakter haben. Das kannst du unmöglich wollen. Ich glaube das nicht. Ich glaube das niemals. Galater 5, Vers 16. Paulus sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Er sagt nicht, dann habt ihr eine kleine Chance, ein bisschen Sieg zu haben, sondern sagt, wenn du im Geist wandelst, ist Sieg das Normale, Sieg dein Lebensstil. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Und ein bisschen später dann, im Vers 19, dann listet er das alles auf, sicherlich nicht vollständig, die Lüste des Fleisches, Neid, Streit, Zorn, Unzucht, Unreinheit, all diese Dinge, das sind die Dinge, die unser Leben unglücklich machen und mit denen wir das Leben der Menschen um uns herum unglücklich machen. Das sind die Dinge, die den Frieden stören. Und das sind die Dinge, die raus sollen aus unserem Leben. Wenn wir im Geist wandeln, sind wir auf einer anderen Ebene und wir haben Sieg und wir sind nicht mehr gebunden und gezwungen, auf die Wünsche unseres hässlichen, gemeinen, bösartigen Fleisches einzugehen. Das ist, was die Bibel sagt. Es ist normal für einen neutestamentlichen Christen im Sieg zu leben. Und wenn wir unser Denken nicht erneuern, wenn wir nicht die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht, dann sind wir schon von vornherein im Widerspruch gegen den Plan Gottes und wir sind nicht fähig, überhaupt das alles hineinzubekommen in unser Leben, weil wir unsere eigene Sicht haben und eigentlich in Sturheit sind. So, das war ein wichtiger Punkt gestern, Erneuerung unseres Denkens. Wir müssen unser Denken erneuern, wir müssen die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Und Gott sagt, wenn du lernst, im Geist zu wandeln, du hast Sieg, du fliegst da drüber. Ich hatte mal eine interessante Erfahrung, fällt mir gerade ein. Und zwar, vor vielen, vielen Jahren sind wir mal durch die Wüste Sahara gefahren. Und ich weiß nicht, wenn du schon mal da warst, die Piste hat Wellen. Das kommt durch die großen Trucks, die da durchdonnern. Die Piste hat Wellen. Nicht kleine Wellen, sondern die sind richtig hoch, 30 Zentimeter oder so und ganz regelmäßig. Und dann fährst du mit dem Auto. Und entweder du fährst so 30 Stundenkilometer, 35 Stundenkilometer, dann fährst du die Wellen aus und dann geht das so einigermaßen. Aber es ist eine ziemliche Schaukelei. Wenn du mehr Gas gibst, dann stößt du gegen jede Welle und dann denkst du, dein Auto fliegt auseinander. Du fährst ungefähr so und dann sagst du, okay, gut, und du gehst wieder langsam. Weil das hältst du den Kopf nicht aus. Aber wir hatten einen Land Rover, der hatte wirklich Power. Und mit dem konnte man Gas geben. Und für kurze Zeit hat er auch geschüttelt, wie wenn er auseinanderfliegt. Aber du hast einfach weiter Gas gegeben. Es hat geschüttelt und dachte, du fliegst gleich aus dem Auto und das Auto fällt in alle Einzelteile. Aber du gibst einfach unbeirrt weiter Gas. Und dann passiert etwas Interessantes. Dann fliegt das Auto über die Wellen. Es fährt wie auf einer deutschen Autobahn. Mit 80, 90 Stundenkilometer, du fegst über die Piste und du merkst gar nicht mehr, dass die Wellen da sind. Und das war für mich ein Bild für Wandel im Geist. Du kannst versuchen, in eigener Kraft ein bisschen Gas zu geben, dann fliegt dir alles um die Ohren. Aber du kannst einen Gang höher schalten, du kannst im Heiligen Geist leben und du kannst über all diese Wellen und Unebenheiten und all diese Widerstände hinwegfliegen, sodass du diese ganzen Einladungen zur Erschütterung und zum Kopfschmerz und zum Zerfall überhaupt nicht mehr wahrnimmst. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Ich bin ganz junger Christ gewesen, habe das Vorrecht gehabt, eine Woche unter einem neuseeländischen Bibellehrer und Mann Gottes zu sitzen. Und er war sehr beeindruckend und der Heilige Geist wirkte machtvolle Dinge dort und es geschahen fantastische Dinge während dieser Woche. Und sein Satz werde ich nie vergessen. Wandel im Geist ist eine Liebesaffäre mit dem Heiligen Geist. Ich weiß schon, exegetisch, wenn man das sorgfältig durchgeht, dann redet Galater 5,16 und die ganze Umgebung redet vom Geist des Menschen im Gegensatz zum Fleisch. Aber ich habe herausgefunden, wenn wir das zu stark betonen, ohne zu begreifen, die Kraftzufuhr, die göttliche Energie in unseren Geist hinein kommt durch den Heiligen Geist. Und wenn unser Fokus nicht der Heilige Geist ist, sondern wir unseren Geist im Mittelpunkt sehen und das als etwas sehen, worüber wir völlige Verfügung haben und wir können aus uns selbst heraus, dann wird das unsere ganze Sicht vom geistlichen Leben sehr, sehr mechanisch. Aber wenn wir das betonen, unser Geist bekommt ja seine Kraft und seine Ermutigung und seine Belebung und seinen Trost und seine Hilfe und die Liebe vom Vater und die liebevolle, sanfte Korrektur, das alles kommt ja vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist wirkt in meinem Geist. Und wenn mein Fokus die Beziehung zum Heiligen Geist ist, dann komme ich heraus aus diesem ich mache das alles und ich habe alles im Griff, sondern dann ist meine Betonung mehr Hingabe, mehr Nähe, mehr Anbetung, mehr Dankbarkeit, mehr Wertschätzung, mehr Aufblicken zu ihm und zu wissen, ich bin schwach, ich bin bedürftig, aber er ist treu und er ist da und dieses Leben fließt ununterbrochen, weil er mit mir ist. Der Heilige Geist ist Gott in dir. Der Heilige Geist ist derjenige, der dir alle Facetten der Erlösung real macht und dir nahe bringt. Ohne dass wir ihn kennenlernen, ohne dass wir mit ihm in eine tiefe Gemeinschaft hineinkommen, werden das alles nur trockene Bibelverse bleiben, aber nicht saftige, lebendige Erfahrungen, an denen wir uns erfreuen können. Der Heilige Geist bringt dir die Gegenwart Gottes. Er macht dir Gott und sein Wesen, seine Schönheit, sein Herz offenbar. Und wenn wir lernen wollen, im Sieg zu leben, dann lernen wir, eine Gemeinschaft zu entwickeln mit dem Heiligen Geist. Und wo der Heilige Geist geehrt wird und nicht beleidigt wird, wo er den Platz in unserem Leben bekommt, den er so gerne haben möchte, da kommt göttliches Leben, da kommt Sieg, da kommt Freiheit, da kommt Inspiration, da kommt Erfrischung. So viele sind müde geworden, so viele sind so enttäuscht, weil sie in eigener Kraft versuchen, etwas zu tun. Gott hat uns nicht gerufen, in eigener Kraft zu leben, sondern Gott sagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Es geht um Kraft, es geht um Befähigung, etwas zu tun, was wir ohne ihn nicht tun können. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht verbringen. Das ist eine ganz sichere, abgemachte Sache. Es wird so sein. Lerne nur im Geist zu wandeln. Lerne nur in Gemeinschaft zu kommen und zu bleiben mit dieser wunderbaren Person. Gott, dem Heiligen Geist. Wenn du seinen Auftrag verstehst, dann wirst du begreifen, es ist so töricht, ihn auszublenden, ihn zu ignorieren. Wie viele Leute habe ich getroffen, sagen, ja, ich bete zu Jesus und ich liebe Jesus. Aber 10 Jahre später, wo ist die Liebe? Wo ist das Feuer? Wo ist der Eifer? Verstehen wir, Jesus sitzt auf dem Thron. Er hat die Erlösung vollbracht. Und jetzt ist es die Aufgabe des Heiligen Geistes in dir, dir all das zu vermitteln, zu zeigen und zukommen zu lassen und genießen zu lassen, was Jesus erfahren hat. Es kommt durch die göttliche Vermittlung des Heiligen Geistes. Und wenn du ihm das nicht glaubst und wenn du mit ihm nicht verbunden bist und von ihm nicht dieses Leben empfängst, dann hast du dich selbst dazu verurteilt, in eigener Kraft dich abzustrampeln. Und das ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes. Denk einmal an die Situation, als Jesus am Ende der 3 Jahre dann sich vorbereitete auf das Eigentliche, wofür er gekommen war, auf sein Weggehen, seinen Gang zum Kreuz. Und er hat sich sehr viel Zeit genommen, und das ist die ausführlichste Lehre, die wir von Jesus haben, über den Heiligen Geist, Johannes 14, Johannes 15, Johannes 16. Und er bereitet dort die Jünger vor. Und er sagt ihnen Dinge, die sie völlig verwirrt haben. Er sagt, ich werde bald weggehen und wo ich hingehe, da könnt ihr nicht kommen. Und sie waren nicht mitkommen. Und sie waren so schockiert. Wie kann das sein? Wir waren 3 Jahre mit dir. Das waren die besten, die schönsten Jahre unseres Lebens. So eine Gemeinschaft mit dir, so eine Liebe, so eine Wertschätzung, so ein Glaube ist unser Leben gekommen und wir haben Dinge gesehen, von denen wir gar nicht wussten, dass so etwas möglich ist. Wir haben die Kraft Gottes gesehen, wir haben Heilung gesehen, Befreiung gesehen, wir haben gesehen, wie völlig kaputte Menschen wiederhergestellt wurden, ihre Würde wiederbekommen haben und ein neues Leben anfangen konnten. Wir haben gewaltige Dinge gesehen, wir haben erlebt, wie du an uns glaubst, wie uns das aufgerichtet hat und freigesetzt hat. Und jetzt sagst du, du gehst weg. Und du sagst sogar, wo du hingehst, können wir nicht hingehen. Ja, warum? Was bedeutet das? Und Jesus sagt, hab keine Angst. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück, als Waisenkinder. Das heißt, ihr seid nicht ohne Liebe, ohne Trost, ohne Schutz. Es ist sogar nützlich für euch, dass ich gehe. Wie kann das nützlich sein, wenn so ein wunderbarer Mensch wie Jesus von uns geht? Und Jesus sagt, es ist nützlich für euch. Weil wenn ich nicht gehe, kann der andere nicht kommen und der muss kommen. Der Tröster. Einen anderen Beistand, einen anderen Helfer werde ich schicken an meiner Stelle. Und all das, was ihr durch mich hattet, werdet ihr dann durch ihn haben. Er wird euch lehren. In alle Wahrheit. Er wird euch den Trost Gottes bringen. Er wird euch die Ermutigung bringen. Er wird euch die Liebe des Vaters bringen. Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes, ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Diese wunderbare lebenstransformierende Botschaft vom Vater, von der Liebe des Vaters, kann nur auf eine einzige Art und Weise erfahren werden, durch Hingabe und durch Empfang des Dienstes des Heiligen Geistes. Er ist es, der uns die Realitäten Gottes nahe bringt. Und Jesus betont so stark, ihr werdet in einer neuen Weise eine Beziehung haben zu mir, aber durch den Heiligen Geist. Und Jesus sagte in Johannes 14, die Welt kennt ihn nicht, aber ihr kennt ihn. Und jetzt kommt die Begründung, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Niemand ist dir so nah, nicht dein Ehepartner, nicht deine Freunde, nicht deine Kinder. Niemand ist dir so nah wie Gott, der Heilige Geist, weil er in dir wohnt. Und Jesus prophezeit, wir werden ihn kennen. Wie wenige kennen den Heiligen Geist. Und man sieht es an ihrem Leben, dass etwas fehlt. Als Paulus nach Ephesus kam und fand da zwei Hände voll Jünger, der hat sofort gemerkt, dass da etwas fehlt. Und sagt, habt ihr denn überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Der hat sofort gemerkt, weil er wusste, so sieht Leben im Geist aus. Und die waren gläubig und ernsthaft und entschieden. Aber etwas fehlte. Der Glanz, die Zufriedenheit, die Freude an Gott, die Kraft, das fehlte. Er hat das sofort wahrgenommen. Jesus prophezeit, ihr kennt den Heiligen Geist. Wenn du ein Leben lernen willst, wo du Frucht bringst und wo Geborgenheit zunimmt und Sicherheit da ist in unsicheren Zeiten, es geht nur durch Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Jesus sagt, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Er wird in euch sein. Und da musst du ihn entdecken. Da musst du ihn kennenlernen. Da musst du eine Gemeinschaft mit ihm aufbauen. Paulus sagt, 2. Korinther 13, Vers 13, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit dem Pastor. Nee. Mit den Ältesten. Nee. Mit euch allen. Alle Gläubigen sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft ist Beziehung, ist Austausch, ist Geben und Nehmen. Und wie viel Blockaden und Missverständnisse und Ängste gibt es doch vor dem Heiligen Geist. Speziell in unserem Land, was mit unserer Geschichte zu tun hat, mit unserer ganzen religiösen Prägung. Ich bin in einer deutschen Gemeinde gewesen, habe ein Leitertreffen gemacht. Und habe ein bisschen gesprochen über den Heiligen Geist. Und jemand unterbrach mich und brachte den Einwand, aber in meiner Bibel steht, dass wir doch nicht reden dürfen mit dem Heiligen Geist. In einer charismatischen Gemeinde in Deutschland, kannst du dir das vorstellen? Wie wenig wissen sie, was Jesus gelehrt hat über den Heiligen Geist. Sie wissen sogar, meinen das sogar, das Gegenteil zu wissen. Kein Wunder, dass er so wenig Möglichkeit hat zu kommen. Darum liebe ich das so, nach Zentralasien zu gehen. Da ist das wirkliche Evangelium erst 15 Jahre alt. Den ganzen Rattenschwanz von Kirchengeschichte und von ganz diesem ganzen Gedöns, das haben die alles nicht. Die wissen gar nicht, dass es da irgendwie ganz gefährliche Dinge gibt. Mit dem Heiligen Geist, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das wissen die alles gar nicht. Die haben noch nie was vom Schwarmgeist gehört. Kannst du dir das vorstellen? Wunderbar. Ich war jetzt gerade vor kurzem da. Und nach dem Lobpreis oder während des Lobpreis habe ich empfunden, Gott ist noch nicht fertig. Gott möchte etwas tun, bevor ich predige. Ich soll einfach dort die Leute ermutigen und einladen. Einfach die Gegenwart Gottes persönlich noch einmal zu suchen und den Heiligen Geist einzuladen und diese Gemeinschaft mit ihm wieder neu aufzunehmen. Und ich tat das und ich sprach ein paar Worte mit dem Heiligen Geist und sagte, wir rufen den Heiligen Geist an. Jesus sagt, der Name ist Parakletos oder so hat dann Johannes das benutzt, dieses griechische Wort Parakletos. Was bedeutet das? Jemand, der zur Hilfe herbeigerufen wird und dann bei uns steht, bei uns ist. Sag, wir rufen jetzt den Heiligen Geist an. Und wenn wir ihn kommen, weil er treu ist und weil er uns lieb hat, er wird kommen. Wir haben nichts weiter gemacht. Es war keine Musik, es war kein Geschiebe, kein Gezerre, kein Gepusche, kein gar nichts. Einfach nur, komm, Heiliger Geist. Und gewartet. Und dann kam er. Und er kam auf eine sehr spezielle Art und Weise mit einer Welle von Befreiung. Und der Heilige Geist ging über die ganze Versammlung. Und ohne dass irgendeiner was tat, ohne dass irgendwas gemacht wurde, der Heilige Geist fing einfach an, Menschen von Dämonen zu befreien. Menschen fingen an zu manifestieren, Dämonen fuhren aus. Ich stand einfach oben und sagte, wunderbar, Gott, Halleluja, du tust, was kein Mensch tun kann. Du brichst die Ketten ab. Und so hat der Heilige Geist mir bestimmte Dinge gezeigt, über bestimmte Menschen, über bestimmte Abhängigkeiten, bestimmte Sachen. Ich habe ja einfach nur genannt und habe gesagt, und auch das brichst du und wieder. Und dies und das. Und der Heilige Geist ging durch den Saal. Einfach wunderbar. Warum ist das da möglich und warum ist das hier so schwer? Ich will nicht kritisch sein und ich will auch nicht irgendwie Menschen anklagen. Aber oftmals ist so ein Unglaube da. So ein Schauen auf sich selbst. Und so wenig werden diese wunderbaren Dinge wirklich ergriffen. Man hört sie, man kommentiert sie im Herzen, wäre schön, wenn wir das auch hier hätten. Aber es wird nicht ergriffen, es wird nicht geglaubt. Es ist keine Sehnsucht da, es ist kein sofortiges Reagieren da, sondern einfach, man nimmt es so zur Kenntnis, ist auch gut, wird auch bejaht, aber es fehlt etwas. Es fehlt die Reaktion, es fehlt diese Kontaktaufnahme, es fehlt, hey, das ist wirklich, was ich brauche. Das ist wirklich meine große Not, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Eigentlich, ich brauche den Helfer. Und ich lade ihn ein und ich demütige mich und ich höre auf mit meinen fruchtlosen Selbsterlösungsbemühungen. Ich lade ihn ein, ich erkenne ihn an. In einem alten Glaubensbekenntnis von 300 und noch was haben sie, wir haben heute ein anderes Glaubensbekenntnis, aber in dem damaligen Glaubensbekenntnis haben sie bekannt und das gemeinsam gesprochen. Und ein Aspekt war, ich glaube an den Heiligen Geist, der zusammen mit dem Vater und dem Sohn angebetet wird. Das haben sie noch im Jahr 300 gesagt. Heute, wenn du sagst, lass uns den Heiligen Geist ehren, lass uns ihm den Platz geben, der ihm gebührt. Leute schauen dich an und sagen, ja, aber wieso? Wir schauen auf Jesus. Ohne den Heiligen Geist kannst du gar nicht auf Jesus schauen. Er ist der, der den Vorhang wegnimmt. Er ist der geistliche Realitäten offenbar. Jesus hat gesagt, ich gehe weg und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Und eine kleine Weile, ihr werdet mich wieder sehen. Und euer Herz wird sich freuen. Durch den Heiligen Geist sehen wir Jesus. Und wenn wir Jesus sehen, wirklich sehen im Geist, werden wir uns an ihm freuen. Und hier ist ein so wichtiger Punkt. Diese ganze Thematik, Sieg über Sünde, muss doch von einer ganz anderen Seite gesehen werden. Ich habe das gestern schon kurz erwähnt. Das Problem oder die Gefährlichkeit von Sünde ist, dass Sünde uns ein gewisses Lustangebot bringt und dabei aber verschweigt, was du hinterher für einen Preis dafür bezahlen musst. Nämlich, dass du dein Leben zugrunde richtest, dass du dich zerstörst, dass du dich glaubensunfähig machst. Das Kleingedruckte übersehen wir dann. Wir sehen nur das momentane Lustangebot. Über andere zu tratschen, mit dem Finger zu zeigen, bringt Lust. Das, warum wir das tun. Unreine Dinge zu tun oder wenigstens sie anzuschauen, bringt Lust. Das ist, was uns so fesselt vor der Glotze. Sünde bringt Lust. Wenn Sünde keine Lust bringen würde, wir hätten keine Lust zu sündigen. Und diese Gefahr, dieses Problem wird überwunden auf eine geniale Art und Weise, indem Gott uns daran erinnert, wir sind doch dazu geschaffen, in ihm alles zu finden. Was der Teufel und die Welt anbietet, sind schwache Imitate. die nur kurzfristig kleine, minimale Befriedigungen und Lusterfahrungen geben. Und deswegen müssen wir gleich zur nächsten Sünde wieder weiter eilen. Zum Beispiel ein Mensch, der menschenabhängig ist. Der sucht Aufmerksamkeit, sucht Lob und Bestätigung und Zuwendung von Menschen. Aber dieses Loch in ihm nach Liebe, nach bedingungsloser Annahme und Bejahung wird niemals gefüllt, weil das Loch so groß ist und das, was die Einzelnen ihm geben, ist so wenig. Und darum muss der arme Mensch mit einem Körbchen oder wie so Heilsarmee mit so einer Büchse durch die Gemeinde gehen. Ein bisschen Anerkennung, ein bisschen Lob, ein bisschen Ermutigung, ein bisschen Zuwendung und klappert mit seiner Büchse. Und uns geht das langsam auf den Senkel. Weil wir merken, dieser Mensch ist krank. So wie einer süchtig ist nach Drogen, ist er süchtig nach Liebe und er lebt im Götzendienst. Und bis nicht Gott ihm darüber die Augen auftun kann, er wird als Enttäuschter von einer Gemeinde zur anderen ziehen. Und wird nach kurzer Zeit in jeder Gemeinde feststellen, hier ist auch keine Liebe. Was er meint ist, die können mein Loch nicht erfüllen. Und er geht weiter zur nächsten Gemeinde. Und ich kenne Menschen, die tun das seit über 20 Jahren. Und heute sind sie so viel schlimmer dran als damals. Weil die Bibel sagt, wenn wir uns auf Menschen verlassen, ziehen wir einen Fluch auf uns. Wenn Menschen die Quelle unserer Wertschätzung, unserer Identität, unserer Befriedigung sind, ziehen wir einen Fluch auf uns. Das erleben wir besonders als geistliche Leiter. Manche Menschen wollen uns zu ihrem Idol machen. Und sie hängen sich an uns und sie sind klebrig und sie kommen mit irgendwelchen Pseudo-Fragen, nur um in unserer Nähe zu sein. Früher nannte man das Kanzelschwalben. Das Wort gibt's heute nicht mehr, aber ich finde es sehr treffend. Ja? Die schwirren immer um die Kanzel rum. Und ich habe da mal eine Frage. Und du merkst ganz genau, das ist eine konstruierte, künstliche Frage. Sie haben gar keine Frage. Sie wollen nur wieder mal, ich habe mit meinem Lieblingsprediger gesprochen. Der hat mir sogar die Hand geschüttelt. Ich habe sogar eine Visitenkarte von dem. Oh ja, der hat sogar mal für mich gebetet. Götzendienst ist das. Und Gott möchte das nicht. Wir sollen einander ehren. Aber nicht wie bei Asterix den König auf dem Schild tragen. Und die Menschen, die das tun, sind ganz arme Menschen. Und sie müssen diese Wahrheit hören. Dieses Loch nach Anerkennung und Bewunderung und Wertschätzung wird niemals erfüllt werden durch andere Menschen. Gott hat dich geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Und nur in ihm wird dieses Loch gefüllt werden. Nur in ihm. Gott ist die Quelle von wirklicher Befriedigung und Sättigung. Das ist, was die Bibel sagt. An so vielen Stellen. Jeremia 2, Vers 3. Gott sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Die Menschen verlassen Gott und sie leben nicht aus seiner Liebe, aus seiner Gegenwart, aus seiner Zuwendung. Aber dann haben sie einen Riesenhunger, weil dieser Hunger ist ja nicht gestillt in Gott. Und dann müssen sie arbeiten, hart arbeiten. Sie hauen sich rissige Zisternen. Das ist harte Arbeit. Im harten Felsenboden dort ein Loch auszuheben und dann ein bisschen spärliches Regenwasser zu sammeln. Und dann denkt man, jetzt ist man gut versorgt, jetzt habe ich auch einen Wassertank, ein Wasserreservoir. Aber nach ein paar Tagen fangen da kleine Tierchen an drin zu schwimmen. Und das musst du alles trinken. Weil du hast nichts anderes. Die Quelle hast du verlassen und dann hast du deinen ekligen Pool. Also was will Gott sagen? Sünde ist total unintelligent. Da sprudelt das frische, klare Quellwasser einfach aus dem Boden. Niemand muss pumpen, niemand muss sich abmühen, niemand muss einen Brunnen graben. Es kommt einfach heraus. und die Leute wollen das nicht und dann haben sich selber verurteilt, sich selber viel Mühe zu machen und rissige Zisternen zu hauen. Gott sagt, ich bin die Quelle. Und wenn du in mir gesättigt bist, wenn du meine Liebe empfängst, meine Zuwendung, meine Bejahung, meine Wertschätzung empfängst, wenn du Geborgenheit erlebst in mir, bist du gesättigt. Und wenn du gesättigt bist, kannst du viel, viel leichter den schwachen, billigen Imitaten widerstehen. Was ist dein Lieblingsessen? Denk an dein Lieblingsessen. Das, was du wirklich, wo du sagst, oh, wenn ich jetzt nur daran denke und mir noch so ein Bild vorstelle, da läuft mir schon das Wasser im Munde zusammen. So stell dir vor, du bist eingeladen im Restaurant zu deinem Lieblingsessen, das Essen deiner Wahl, erstklassig. Und du schlemmst und schwelgst und dir geht das so gut. Und dann kommst du aus dem Restaurant und dann triffst du den Kumpel auf der Straße und der lädt dich zur Currywurstbude ein. Oder zum Döner mit Gammelfleisch oder irgendwie so etwas. Ja? Was machst du dann? Oh, dann kommt dir Schweiß auf die Stirn, dann kämpfst du, hoffentlich schaffe ich es zu widerstehen. Schickst SMS an deine Freunde, steht mir bei in dieser schweren Stunde der Versuchung, dass ich nicht nachgebe. Nein. Du bist gesättigt, du hast noch den Geschmack von diesem herrlichen Lachs oder was immer du da gegessen hast. Du hast das alles noch im Mund. Du wirst doch nicht jetzt dich mit Gammelfleisch irgendwie... Nee, das brauchst du gar nicht. Aber wenn du ausgehungert bist, warst den ganzen Tag auf der Autobahn, hast nichts zu essen gekriegt, du bist sogar bereit, bei McDonald's ranzufahren. Das verstehen die jüngeren Leute jetzt nicht. Also ihr müsst euch was anderes, weil für euch ist das... Aber die Reiferen, die verstehen, wovon ich spreche. Ja? Wer ausgehungert ist, fällt über alles her. Ich habe von Leuten gehört in Sibirien, die hatten solchen Hunger, die haben Birkenrinde gegessen. Stell dir mal vor, wie die Biber haben die Bäume angenagt, weil die so einen Hunger hatten. Die schmeckt bestimmt nicht gut. Da sind bestimmt nicht viele Nährstoffe drin, aber die waren am Verhungern und da haben sie die Bäume angenagt. Und ausgehungerte Christen fallen über alles Mögliche her, nur um ein bisschen Lust, ein bisschen Befriedigung, ein bisschen Sättigung, ein bisschen Erfüllung zu haben. Sie fallen sogar über Pornofilme her, die man heute geschickterweise Erotikfilme nennt, weil Porno, das klingt schon ein bisschen abgeschmackt. So, das sind Erotikfilme. Und Videospiele und alle möglichen schwachsinnigen Dinge, wo man ganz viel Zeit investieren muss und nachher merkt man, es hat doch wieder nicht das an Erfüllung und Frieden und Sättigung gebraucht, was man haben wollte und haben müsste. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie, sagt Gott. Und dann sind sie in dieser Situation, dass sie sich rissige Zisternen machen müssen, die doch kein Wasser bringen. Ein Leben in Mühe. Und Jesus greift dieses Thema auf. Und er sagt, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Er soll zu mir kommen und trinken. Weil das Wasser, sagt dann Johannes 4, das ich gebe, davon wird man nie wieder dürsten. Das befriedigt, das bringt zur Ruhe, das bringt die Erfüllung, die wir wirklich suchen. Jesus gibt ein Wasser. Und wir müssen lernen, zu ihm zu kommen und ihm zu glauben, dass er Wasser gibt und wir müssen lernen zu trinken. Das, was wir lernen müssen. Hast du schon mal gebetet, hilf mir, lehre mich vom Wasser des Lebens zu trinken. Viele wissen nicht einmal, dass das ist, was sie suchen. Und sie suchen überall das Wasser des Lebens. Und sie suchen es in Hobbys, sie suchen es in Unterhaltung, sie suchen es in allen möglichen Dingen. Aber es kommt nur von ihm. Und dann geht Johannes weiter und sagt, wenn wir dieses Wasser trinken, dann fängt dieses Wasser sogar an, weil wir zu viel bekommen. Es fängt an, von uns zu fließen zu anderen. So andere kommen in Berührung mit diesem lebendigen Wasser. Und Johannes erklärt dann das, was Jesus gesagt hat. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist. So, das Wasser, das Jesus gibt, das wir trinken, ist der Heilige Geist. Das Wasser, was aus deinem Leib fließt, um andere zu berühren und andere mit der Realität Gottes in Berührung zu bringen, ist der Heilige Geist. In Johannes 4 sagt Jesus, wenn wir dieses Wasser trinken, was er uns gibt, wird dieses Wasser in uns eine Quelle, ein Brunnen, das quillt in das ewige Leben. So, du bekommst die Quelle gleich eingebaut. Ein Mensch, der in sich eine Quelle trägt, kann auch mal durch eine Wüste gehen. Kein Problem. Aber wer keine Quelle hat, für den wird ein Marsch durch die Wüste vielleicht ein Todesmarsch. Und alles Mögliche ist da. Fata Morgana, Vorspiegelung von Oasen, die es überhaupt nicht gibt. Und es ist sehr gefährlich, ohne Wasser durch die Wüste zu gehen. Aber eine Quelle ist in dir. Und was ist diese Quelle? Es ist der Heilige Geist. Lerne den Heiligen Geist in dir kennen. Lerne ihn kennen. Finde ihn. Er ist es, der dir alles gibt. Er ist es, der dich erfrischt und belebt. Und er ist nicht in Konkurrenz mit Jesus. Er nimmt alles von Jesus und er verherrlicht Jesus. Manche Leute haben Angst, wenn sie jetzt anfangen mit dem Heiligen Geist zu reden, ja, wo bleibt dann Jesus? Er wird verherrlicht. Es ist keine Konkurrenz in der Gottheit. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus und Jesus zeigt auf den Vater. Und der Vater sagt wieder, schaut auf den Sohn. Und der Heilige Geist will Jesus verherrlichen, Jesus real machen. Jesus sagt, ich gehe, und ihr seht mich nicht mehr. Und dann nach einer Weile, dann seht ihr mich wieder. Durch den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist kommt. Das ist dort die Bedeutung. Durch den Heiligen Geist sehen wir Jesus. Er macht uns die Schönheit, die Herrlichkeit, die Klarheit, die Einzigartigkeit von Jesus groß. Und wahre Anbetung hat nur so viel Tiefe, wie wir wirklich Gott im Geist sehen. Das ist, warum manche so zögerlich sind, warum manche so wenig Verlangen haben, warum manche so wenig sich freuen über Gott, weil sie ihn eigentlich als Person in seinem Wesen, in seiner Art, in seinem Herzen überhaupt nicht wahrnehmen. Und wenn man einen unbekannten Gott anbeten muss, dann kann das nicht mit Freude passieren. Weil nur wenn wir ihn sehen, jubelt unser Herz. Und das können wir nicht überspielen, indem wir alle mal versuchen und lernen und üben zu jubeln. Der wahre Jubel kommt aus Sehen. Komm, ich zeige euch das. 1. Petrus. Das ist eine fantastische Schriftstelle, die uns zeigt, was die ersten Christen an Erfahrungen hatten. Die Bibel ist voll von Beschreibungen der Erfahrungen Gottes. Und Gott möchte nicht nur, dass du an ihn glaubst, sondern du sollst auf eine solche Art und Weise glauben, dass du ihn erfährst, ihn erlebst. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 8. In Vers 7 ist von der Offenbarung Jesu Christi die Rede. Offenbarung ist ein so wichtiges Wort. Offenbarung bedeutet, etwas, was verborgen ist, was unter einer Decke ist, wird auf einmal sichtbar, weil die Decke weggenommen ist, weil Enthüllung stattfindet. Offenbarung ist Enthüllung. Es gibt ein ganzes Buch am Ende der Bibel. Die Enthüllung Jesu Christi. Er wird enthüllt, er wird gesehen werden zum Schluss für die ganze Welt. Aber wir schon jetzt durch den Heiligen Geist dürfen ihn sehen. Und Jesus sagt, ihr werdet mich sehen und euer Herz wird sich freuen. Ihn zu sehen, setzt Freude frei. Kein Anblick in diesem Leben ist so erfreulich und erbaulich und genüsslich wie der Anblick Jesu. Und dazu ist der Heilige Geist uns gegeben. Und das haben die ersten Christen gehabt und das ist völlig verloren gegangen. Und jetzt ist der Heilige Geist dabei, diesen Schatz wieder zu beleuchten und sagen, da ist er und ihr braucht ihn und grabt danach und hebt diesen Schatz. So die Offenbarung Jesu Christi, Vers 8, 1. Petrus 1, Vers 8, den ihr liebt, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Es ist beides Male von den physischen Augen die Rede. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt. Wo kommt der Jubel her? Weil wir seine Schönheit sehen, seine Herrlichkeit sehen, seine Klarheit sehen, seine Einzigartigkeit wirklich sehen. Und unser Herz reagiert mit Jubel. Das kann gar nicht anders sein. Jesus sagt in Johannes 17, er betet zum Vater, Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind. Wir sollen ganz nah bei Jesus sein. Du weißt, die Bibel redet davon, Menschen glauben an ihn, aber ihr Herz ist ferne von ihm. Das soll nicht sein, sondern wir sollen nah sein. Es gibt unterschiedliche Grade der Nähe zu Gott, das, was die Bibel sagt. Man kann weit weg sein, man kann dichter dran sein und man kann noch dichter dran sein. Anders würde ein Satz wie, naht euch zu Gott und er naht sich zu euch, doch überhaupt keinen Sinn machen. Wenn wir alle die gleiche Nähe haben zu Gott und wenn man nicht näher kommen kann zu Gott, dann warum sagt Jakobus, naht euch zu Gott? Wir sind alle gleich geliebt, aber wir haben bei weitem nicht alle die gleiche Nähe zu ihm, bei weitem nicht. Wir können näher kommen. Und es beginnt mit unserer Initiative. Wir gehen Schritte näher zu ihm. Und wenn wir das tun, dann kommt er näher zu uns. Gott wartet auf uns. Naht euch zu Gott. Und er naht sich zu euch. So, und in Johannes 17, Jesus will, dass wir ganz nah bei ihm sind. Warum? Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Es gab einmal eine starke Bewegung im 16. Jahrhundert, sie hießen die Puritaner. Und das war ihre Botschaft. Dein Glück, deine Erfüllung, dein Leben kommt aus dem Sehen Gottes. Das war ihre Botschaft. Die tiefsten, stärksten Dinge, die es in der christlichen Literatur gibt, kommen aus dieser Bewegung. Spurgeon hat gesagt, der tiefste Theologe, den er kennt, ist John Owen. Und er war aus dieser Bewegung, 1600 und noch was. Und ihre Botschaft war, durch den Geist Gottes und durch das Wort Gottes können wir Jesus sehen. Und wenn wir ihn sehen, werden wir alles bekommen. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Wie viele Christen haben überhaupt kein Verlangen nach der Herrlichkeit. Sie glauben nicht einmal, dass das eine Möglichkeit ist. Sie glauben nicht einmal, dass sie das brauchen. Sie strecken sich nicht danach aus. Sie wollen alles Mögliche sehen, aber nicht die Herrlichkeit Gottes. Manche sogar sagen, wir wollen die Erweckung sehen. Aber Erweckung beginnt in deinem Herzen. Und wenn wir da nicht zunehmen in der Fähigkeit, uns zu freuen an Gott, ist Erweckung nur eine Illusion. Es ist ein Phantom, dem wir hinterherrennen. Es ist die berühmte Mohrrübe am Stock, die dem Esel vorgehalten wird, damit er doch endlich mal in Trab kommt. Wir haben solche romantischen Vorstellungen über Erweckung und wie Erweckung aussieht und wie Erweckung kommen könnte. Aber die Bibel hat auch ihre Vorstellung. Und Erweckung beginnt, wenn dein Herz durch die Begegnung mit Gott weich gemacht wird, geöffnet wird, fähig wird zu sehen, wenn die blinden Augen des Herzens aufgetan werden und wenn du anfängst zu sehen, was kein Mensch sehen kann, außer Kinder Gottes im Heiligen Geist, die Herrlichkeit Gottes. Jesus will, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Paulus sagt, wir sind geschaffen für die Herrlichkeit. Geschaffen zur Erlangung der Herrlichkeit. Und ich kann immer recht gut so den geistlichen Stand, die geistliche Reife einer Gemeinde irgendwie so einschätzen, an der Art und Weise, wie das Wort Herrlichkeit rüberkommt. Das ist ganz interessant. Es gibt alle Extreme. Es gibt Leute, die sind stumpf, sind kalt, sind weltlich und sie wissen überhaupt nicht, mit Herrlichkeit anzufangen. Sie haben nie Erfahrung mit der Herrlichkeit gemacht. Sie wollen sie auch nicht, sie suchen sie nicht. Und du redest von, Jesus will, dass ihr seine Herrlichkeit seht. Und das Wort Herrlichkeit kommt raus und plopp, fällt auf den Boden, zerfällt in lauter Einzelteile wie eine Tasse, die man fallen lässt. Und die Leute gucken sich an und sagen, und? Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Und dann gibt es Gemeinden, die sich ausstrecken, wo Hunger ist. Und du redest von der Herrlichkeit und alle sitzen da. Und wie wenn sie ein Kochbuch mit Bildern sehen von herrlichen Gerichten. Das Wasser läuft im Mund und sagt, oh ja, Herrlichkeit, oh Halleluja, Herrlichkeit, oh Herrlichkeit. Weil sie Erfahrung gemacht haben und mehr machen wollen. Und da ist so ein Glaube da. Und du kannst das Wort nehmen, stellst das in den Raum und wir können erst mal 10 Minuten Pause machen. Alle sagen, Herrlichkeit. Oh, die Herrlichkeit. Wir sind geschaffen für die Herrlichkeit. Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Er offenbart seine Herrlichkeit. Nur Herrlichkeit. Und wir drehen uns nur um die Herrlichkeit. Oh, und es passiert wie in Jesaja. Sie schwelgen in der Herrlichkeit. Ich kenne Gemeinden, die ansatzweise kennen, zu schwelgen in der Herrlichkeit. Die Sättigung, die Befriedigung in Gott kommt durch das Anschauen der Herrlichkeit. Psalm 17, Vers 15. Wenn ich morgens erwache, werde ich gesättigt mit deinem Bild. Der Grund, warum manche von euch nicht gesättigt werden an dem Bild Gottes, weil ihr ein religiöses Bild habt und noch nicht zugelassen habt, dass der Heilige Geist das Wort stark macht, wie ein Hammer, der diese ganzen Barrieren und Festungen und Widerstände des Unglaubens und der Religion zerschmettert und zerschlägt, damit ihr das wahre Bild von Jesus wirklich sehen könnt. Paulus redet von diesen Dingen. Er redet von Gedanken, Festungen, von menschlichen Ideen, von Philosophien. Er redet von Dingen, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Religion ist kein hilfreicher Zusatz. Religion ist ein Feind. Und Religion gibt dir ein Bild von Gott, was niemals dem Bild der Bibel entspricht. Und dann kommt Leistung, Verdruss, Anklage, Opferbewusstsein, und all diese Dinge, aber nicht Freude an Gott. Und er sagt, wenn ich aufwache, ich werde gesättigt an seinem Bild. Gesättigt am Bild. Der sieht was. Und das, was er sieht, ist so erfreulich, dass er sagt, oh, ich bin gesättigt. Geh mal durch die Bibel und schau mal dieses Wort gesättigt an. Die in seinem Hause wohnen dürfen. Sie werden gesättigt am Gut seines Hauses. Gott sättigt uns mit dem Besten in seinem Haus. Gott sättigt uns. Und wenn du gesättigt bist, du musst nicht über jeden Schund in dieser Welt herfallen und denken, das wird etwas geben. Du hast schon verstanden, das Zeug macht mich krank, kaputt und glaubensunfähig. Und ich sage Nein dazu. Und dieser Sog, du kannst ihm widerstehen, weil du weißt, das Bessere ist seine Herrlichkeit, seine Gegenwart. Und es kommt durch Gemeinschaft. Es kommt durch den Heiligen Geist. Wie lernen wir, Gemeinschaft zu haben mit dem Heiligen Geist? Ein guter Einstieg ist, du studierst das Wort Gottes. Was Gottes Wort sagt über den Heiligen Geist. Und dann nimmst du diese Wahrheiten. Und dann beginnst du zu reden mit einem Geist, von dem du keine Vorstellung hast, mit einem Geist, den du nicht fühlst. Du beginnst zu reden. Jesus sagt, er bleibt bei euch und er ist in euch. Das heißt, er ist jetzt da, in dir, bei dir. Und du kannst mit ihm Kontakt aufnehmen. Und du kannst ihm sagen, Heiliger Geist, ich verstehe jetzt, ohne dich kann ich nie Frucht bringen. Ohne dich kann ich nie die Liebe des Vaters bekommen. Ohne dich kann ich nie wirklich gesättigt werden. Und ich bin und bleibe ein gemeingefährlicher Christ, der über alles, was man nur irgendwie essen kann, herfällt. Ob es andere Menschen sind, ob es irgendwelcher Schund der Welt ist. Ich bin gemeingefährlich, ohne dass ich gesättigt bin. Aber du bist dazu da, mich zur Ruhe zu stellen. Und die anderen dürfen einmal aufatmen, weil ich nicht mehr mit dem Klingelbeutel durch die Gemeinde gehe. Hast du nicht ein bisschen Lob für mich? Hast du nicht ein bisschen Aufmerksamkeit? Ihr Lieben, wir sind erlöst von solchen Dingen. Wir brauchen auch keinen Dienst, um Anerkennung zu bekommen. Wir brauchen auch nicht eine Position, damit andere uns ehren. Sondern wir brauchen einfach nur diese Geborgenheit in ihm. Und dann sagen wir zur Leitung, hier sind wir, gib mir den Besen oder die Overhead oder die Blumen, ist mir alles egal. Hauptsache ich darf hier mitmachen. Ich suche nicht Ehre, ich suche nicht Position, ich suche nicht andere zu beeindrucken, dass andere denken, ich bin wichtig. Ich weiß schon, ich bin wichtig. Ich will einfach nur Dankbarkeit ausdrücken. Ich bin so geliebt, ich bin so gesättigt, mir geht's so gut. Ich will einfach nur Gott ehren durch praktischen Dienst. Oh, die Leitung wird Purzelbäume schlagen vor Begeisterung, wenn du mit dieser Motivation kommst. So, wir finden heraus, was bietet uns der Heilige Geist ein? Was sagt Jesus über den Heiligen Geist? Und dann sagen wir, Heiliger Geist, das möchtest du tun in meinem Leben. Ich habe dich bis jetzt darum fast nie gebeten. Manche von euch noch nie. Manche von euch ganz, ganz selten. Aber Heiliger Geist, ich will dich nicht mehr ignorieren. Ich will nicht mehr an dir vorbeigehen. Ich will nicht mehr so tun, als wenn ich alles irgendwie alleine machen könnte. Ein bisschen Bibel forschen und ein bisschen charismatisches Simsalabim und dann klappt das alles schon. Nein, ich brauche dich. Ich bin total abhängig von dir. Wenn du mir nicht die Wahrheit offenbarst, ich verstehe nur Bahnhof. Ist dir schon mal aufgefallen? Alle christlichen Sekten berufen sich auf die Bibel. So, das reicht nicht aus, dass du sagst, ja, ich habe meine Bibel. Du brauchst die Freundschaft mit dem Autor. Er ist der Einzige, der wirklich hundertprozentig weiß, was damit gemeint ist. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur in tiefer Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Ein guter Satz, ne? Das einzige Buch in der Weltliteratur, das man nur in tiefer Freundschaft mit dem Autor verstehen kann. Sonst holst du deine Sachen raus, liest da deine Lieblingsideen da rein. Aber wenn wir dann begreifen, wir brauchen Offenbarung, die Decke muss weggenommen werden, wir verneigen uns vor ihm, wir sagen, ich brauche dich, bitte hilf du mir. Öffne mir die Augen, führe mich in alle Wahrheit, wie Jesus das versprochen hat. Zeige mir, was du mit diesen Dingen gemeint hast. Und halte dich nicht mit den Passagen auf, die du nicht verstehst. Fang an mit den Passagen, wo du spürst. Das ist, was der Heilige Geist dir jetzt sagt. Manche Leute haben so eine Kunst, sich an allen möglichen komplizierten Bibelstellen festzukrallen. Aber sie wollen nicht dienen, sie wollen nicht loben, sie wollen nicht beten, sie wollen nicht die einfachen Dinge tun, die man alle ohne Exegese verstehen kann. Such seine Gegenwart, verneige dich vor ihm. Sag, komm, Heiliger Geist, nimm in meinem Leben den Platz ein, der dir gebührt. Hilf mir, dich zu ehren. Und noch ein wichtiger Punkt, der zur Freundschaft gehört. Bete, dass du lernst zu verstehen, durch welche Dinge in deinem Leben du ihn betrübst. Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist. Betrübt ihn nicht. Wir können den Heiligen Geist betrüben, zum Beispiel durch diese Menschenverehrung, von der ich vorhin gesprochen habe, die mir so auf den Keks manchmal geht. Es ist mir so unangenehm, weil ich weiß, wie Gott beleidigt wird dadurch. Wir dürfen nicht Menschen hochheben. Wir dürfen das nicht. Bitterkeit, Zorn, Anklage, Selbstmitleid, Lästerung, all das sind Dinge, die für viele von uns so harmlos erscheinen und so normal sind und so zum menschlichen Leben gehören. Aber Paulus sagt, durch diese Dinge betrüben wir den Heiligen Geist. Und wir geben dem Teufel Raum. Erst zieht sich der Heilige Geist zurück und dann geben wir Raum dem Teufel. Als Christ wiedergeboren, bibelgläubiger Christ, können wir dem Teufel Raum geben, das, was die Bibel sagt. Nicht, indem wir ganz krasse Dinge irgendwie tun und heute Nacht noch ins Bordell gehen. Einfach nur mit dem Finger zeigen, lästern, uns über andere überheben, zornig sein, eifersüchtig sein, neidisch sein. Diese Dinge, von denen viele denken, weil ihr Denken nicht erneuert ist, das sind die normalen menschlichen kleinen Dinge. So sind wir halt. Gestern hatte ich die Schriftstelle 1. Korinther 3. Wenn Neid und Streit und Eifersucht da ist, dann lebt ihr nur, ihr seid fleischlich und lebt nur nach Menschenweise. Dann schweift Paulus vom Thema ab und redet über diese ganze Geschichte mit diesen Gruppierungen, mit diesen, die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus und dies und das. Und dann redet er über Dienste. Und dann kommt er zu dem Punkt wieder zurück in Vers 16 und gibt die Antwort auf ein fleischliches Leben. Was ist die Antwort Gottes? Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das ist die Antwort. Wenn ich Raum mache für den Geist Gottes in mir, fließt seine Kraft, fließt seine Zuwendung, fließt seine Ermutigung, fließt seine Ermahnung, fließt seine Belehrung. Und ich ehre ihn und ich gebe ihm Dank dafür. Und er wird fortfahren, mir zu dienen. Und das Wasser des Lebens fließt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist ist der Schlüssel für ein erfülltes, siegreiches, kraftvolles Leben. Gib ihm Raum in deinem Leben. Hab Gemeinschaft mit ihm. Vater, wir danken dir für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der so um uns wirbt, den wir so oft eingesperrt haben, eingeengt haben, reduziert haben auf einen theologischen Punkt. Und dein Verlangen ist, dass wir unseren Platz einnehmen in Abhängigkeit, in Hingabe, in Unterordnung, im Aufschauen zu ihm, im Anerkennen unserer Bedürftigkeit, unserer Hilflosigkeit und dass wir ihn ehren und dass wir ihm glauben und durch Glauben fangen seine Dienste an zu fließen. Der Tröster, der Lehrer, der von Sünde überführt, der uns stark macht, der uns Weisheit gibt. Oh, all diese wunderbaren Dinge, die dazu führen, dass unser Leben in eine neue Dimension kommt. Gib uns Weisheit, gib uns Besonnenheit, Gott, dem Heiligen Geist, in uns Raum zu machen und ihn nicht mehr zu ignorieren, sondern ihn zu würdigen, ihn zu ehren, um mit ihm zu gehen und eine Willigkeit und eine Führbarkeit und Belehrbarkeit zu entwickeln. Gott, Heiliger Geist, vergib uns, dass wir so wenig an dich denken, so wenig deine Hand halten, so wenig von dir wollen, weil wir so uns selbst vertrauen, unseren eigenen Fähigkeiten. Hilf du uns, dass unser Leben in allen Bereichen von dir geprägt werden kann. Und du endlich Freiraum hast, weil wir dir glauben, das zu sein in unserem Leben, was Jesus beschrieben hat, was du sein wolltest. Unser Helfer, unser Beistand, unser Tröster, der uns die Augen auftut, der unseren Blick richtet auf Jesus, den erhöhten, herrlichen, siegreichen, gerechten, gütigen, barmherzigen, wiederkommenden, mit Macht regierenden Gott, der eine neue Erde geben wird, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Und wir dürfen für dieses herrliche und höchste und größte Ziel der Menschheit kämpfen, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt, wo du endlich anerkannt wirst und wo du ein Reich des Friedens und der Harmonie und der Freude aufrichtest, weil das kennzeichnet deine Herrschaft. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wir danken dir. Amen. Amen.